Kinderzimmerhelden, der Fußball-Podcast mit Jasper Warrelmann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kinderzimmerhelden. Ich habe heute hier Darius Wosch im Gespräch. Unter anderem kickte er früher bei VfL Bochum und auch bei Hertha BSC Berlin. Im ersten Teil dieses Gesprächs habe ich mit ihm über seine Kindheit in Polen gesprochen und wie er dann nach Ostdeutschland gekommen ist. Einige sehr interessante Anekdoten, unter anderem ein U-Nationalmannschaftsturnier mit Matthias Sammer in Chile wird angesprochen. Und dann kommen wir zu den legendären UEFA-Cup-Nächten mit dem VfL Bochum. Ja, ihr habt richtig gehört, also ganz, ganz viel Spaß bei diesem ersten Teil des Gesprächs und am Ende der Folge hören wir uns nochmal kurz. Bis dahin. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Kinderzimmerhelden. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass das auch endlich geklappt hat, jetzt hier nach einer halben Stunde Technik-Wirrwarr. Corona-bedingt sitzen wir jetzt uns an den Bildschirmen gegenüber. Wo befindest du dich denn gerade genau in diesem Moment?
Ja, bei mir im Büro und da bin ich zurzeit von morgens um 9 bis mittags so 2 Uhr Pläne machen für dieses Jahr noch. Für die Kinder, die jetzt, ich sage jetzt mal leider zu Hause bleiben müssen und kaum Sport machen können. Da plane ich jetzt trotzdem ab Juni die ganzen Camps bis Dezember.
Ja, du hast ja beim VfL Bochum diverse Ämter auf und neben dem Platz schon bekleidet. Dein letztes Projekt, sage ich mal, was ja auch immer noch läuft, ist, dass du Leiter der VfL Bochum Fußballschule bist, zusammen mit Benjamin Adamik. Seit wann pausiert das jetzt Corona-bedingt? Wann konnte man da zuletzt mal auf den Platz gehen?
Wir hatten das Glück, dass wir im letzten Jahr zu unserem Herbstcamp das machen konnten. Also letztes Jahr Herbstferien in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt, seitdem sind wir leider nicht mehr auf dem Platz gewesen. Tut uns leider leid für die Kinder, aber leider geht das auch nicht anders. Weil wir auch überlegt haben, gibt es ja gewisse Regeln, dass man mit einem Kind auf den Platz gehen kann. Ein Trainer, ein Kind. Ist schwierig, das einfach zu machen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Bei uns ruht gerade auch das Training, ja. Weil es auch selbst in Schleswig-Holstein, ich glaube, wir haben gerade eine Inzidenz von 40, aber haben es eben auch pausiert, weil das einfach nicht so Sinn ergibt momentan. Gut, über den VfL Bochum werden wir heute, glaube ich, auch noch ein bisschen sprechen. Ich würde jetzt gern mal vorne beginnen. Ich hoffe, ich spreche deinen Geburtsort richtig aus. Piekrady Slansk. Ist das...
Ja, fast richtig, ja. Aber ich kann es, glaube ich, auch nicht, mehr richtig. Ist ja auch ein paar Jahre her, wo ich das noch gut sprechen konnte. 40 ja. Jahre fast.
Genau, du wächst in Polen auf. Die gesamten 70er, ist da deine Kindheit. Was sind so die Eindrücke, was sich bis heute eingeprägt hat und auch gerade in Bezug auf Fußball zur damaligen Zeit?
Ja gut, am Fußball habe ich vorher gar nicht gedacht, wo ich so klein war. Das Positive oder das war unbeschwertes Leben dort auf dem Dorf und bei der Oma, bei den Ferien sein, im Wald gehen, Blaubeeren, Himbeeren, dann Pilze sammeln. Das sind so eine Dinge, wo ich gerne das gemacht habe. Also ich habe meistens meine Oma dann die ganze Zeit verbracht, meine Ferien, und das war die geilste Zeit, was ich mir so vorstellen kann. Ich kann mich noch erinnern, meine Oma hat die besten Rühreier gemacht. Und das sind so eine Sachen, wo die Zeit kann man, ich sag jetzt mal, ja, nicht wieder zurückdrehen, finde ich. Das war zu schön.
Ja, wann ging es dann los mit dem Kicken? Ich habe gesehen, dass man in Polen bis zum 10. Lebensjahr nicht im Verein spielen darf. Du hast dann ja trotzdem gespielt, wie ich gesehen habe. Wie hat man sich da dann geholfen? Einfach auf der Straße gekickt? Oder was
haben die da? Ja, auf der Straße, auf dem Kartoffelacker. Wirklich, wo die Traktoren vorher die Kartoffel geerntet worden sind oder Getreide geerntet worden ist. Und dann haben wir teilweise so auf dem Kartoffelacker, sage ich immer, gespielt. Und das war die beste Technik, weil da, ich sag mal, viele Löcher waren. Und da habe ich das auch so ein bisschen die Reaktion dann auch geübt, bisschen so. Das kann man sich ja später so vorstellen, was alles so passiert in jungen Jahren. Bänderriss gab es nicht, weil musste es immer aufpassen.
Ja, genau, dann im Alter von 11 geht es dann rüber in die DDR. Wusstest du, sag ich mal, wenn du dich vielleicht so an die Tage vor deiner Abreise erinnerst, wusstest du, was dich hier erwartet oder wie hast du mit deinen 10, 11 Jahren darüber gedacht, auf einmal deine Heimat, dein Heimatland zu verlassen?
Ich glaube, mit 10 Jahren oder war ich knapp 10 Jahre damals, kann man sich jetzt nicht so vorstellen. Also klar, man hat die liebste Oma auf der ganzen Welt vermisst oder wird man vermissen. Und man ist aber sich gar nicht so bewusst, dass man die jetzt die nächsten Jahre oder gar nicht mehr sehen konnte. Ich glaube, in den, wo meine Oma noch, ich weiß nicht, wie lange die noch gelebt hat, aber ich habe die vielleicht einmal nur gesehen, wenn überhaupt. In
ja,
den
aber
20, 25 Jahren, wo ich dann in der DDR war, weil man wusste auch nicht, dass man einfach rüberfahren könnte. Ja, das war auch nicht so einfach. Ich war ja mir gar nicht so bewusst, dass das einfach so ein neuer Abschnitt ist für mich.
Hier kannst du dann in einem Vereinsfußball spielen, BSG Motorhalle und BSG Emporhalle, wenn mich nicht alles täuscht. Wie erging es dir hier in den ersten Jahren so als Teenager? Wie lange hast du gebraucht, bis du A, die Sprache konntest, B, dich vielleicht auch so ein bisschen heimisch hier gefühlt hast? Wie habt ihr euch als Familie hier zurechtgefunden am Anfang?
Ja, mir hat eigentlich, ich muss ja sagen, mir hat der Fußball sehr gut getan. Sobald ich im Verein war, habe ich auch mehr Leute kennengelernt und Schule habe ich das ausgeglichen mit meinem Sport, also mit meinem Fußball dann. Weil, ist ja klar, ich bin in der 4. Klasse reingekommen. Meine Mama sagte nur oder hat gebetet, dass ich nach Hause komme. Nee, also dann nachmittags und sage, die Schule ist gut, weil das hätte auch andersrum gehen können. Ich hätte hingehen können zur Schule und dann hätte ich nach Hause kommen. Ich hätte sagen können, ich gehe nie wieder hin, ich verstehe da kein Wort. Und da waren meine Eltern froh, dass ich nach Hause gekommen bin. Mir hat alles gut gefallen. Und dann 2, 3 Monate später habe ich auf dem Hof gespielt, hat einer Junge rübergeguckt und dann sollte ich mit rüber. Aber man hat sich dann mit Händen und Füßen dann ein bisschen verständigt. Und so Jahr für Jahr wurde ich immer besser im Deutsch. Ja. Und das war jetzt nicht einfach, weil danach kam ja noch dann der Fußballinternat oder sagen wir mal, ich war Stadtschüler. Es hieß so, wenn ich jetzt weiter außerhalb gewohnt hätte, hätte ich da übernachten müssen. Aber ich hätte das Glück gehabt, dass ich in der Stadt gewohnt habe und ich sag mal 5 bis 8 Stationen zum Internat fahren konnte. Und das war mein Vorteil, dass ich das, ich sag jetzt mal, unter einen Hut bekommen habe. Es war auch schon so weit, dass ich dann vielleicht sogar mit Fußball aufhören wollte, weil ich die Schule nicht mehr geschafft habe. War dann auch U15 Nationalspiele geworden durch Frank Engel, der sehr bekannt ist. Und das war so auf so einer Kippe, wo ich sage, was machst du jetzt, Fußball oder Schule? Weil mit der Schule war es auch nicht mehr einfacher, je älter du wirst. Die Aufgaben waren schwierig. Du hast Stoff auch dann nicht mehr mitgekriegt, weil du dann eine Woche weg warst. Es war nicht einfach.
Wie kann man sich denn so ein Internat dann vorstellen? Also ist das vergleichbar mit heutigen Fußballinternaten oder wie lässt sich das vergleichen, wenn du gesagt hast, eine Woche hat man Schulstoff nicht mitbekommen? Wie waren da so die Abläufe letzten Endes?
Ja, jetzt bekommen die ganzen Nationalspieler, kommen die Lehrer mit oder kriegt man das oder übt man das? Vorher war es so, dass du keinen Lehrer hattest, musstest einfach eine Woche weg oder 2 Wochen weg und dann musstest du gucken, wie du da zurechtkommst. Und das Training war früher auch viel extremer als jetzt. Also ich kann mich teilweise erinnern, dass wir 2 bis 3 Einheiten einen Tag hatten. Ja, Dienstag hatten wir sogar noch um 19.30 Uhr bis 20 Uhr 15 Schwimmen. Da war ich auch 9:30, 9:45 im Bett, bevor du was gegessen hast. War es vielleicht wieder 10:30 um 11 und dann musstest du wieder um 5:30 aufstehen, dass du, ich sag mal, um 7:45 in der Schule warst. Ja, also das, was jetzt ist, sage ich jetzt mal, ist Kindergarten.
Aber es hat sich gelohnt. 1984 geht es dann zum Halleschen FC. Und du hattest es gerade schon erwähnt, U15-Nationalmannschaft. Ich habe mich mal so ein bisschen durch die U-Nationalmannschaftsturniere der DDR geklickt und bin da bei der U20-Weltmeisterschaft in Chile
Ja.
hängen geblieben, 1987,
Ja.
wo du ja auch dabei warst. Und du hattest es eben angesprochen, zum Beispiel war es jetzt leider nicht möglich, so häufig zu deiner Oma dann zum Beispiel zu reisen nach Polen. Wie hat man dann so einen Ausflug, einen größeren Ausflug dann nach Chile, so gerade mit, ich glaube, du warst dann da 17, 18, wie hat man das so wahrgenommen und war das jetzt für dich einfach nur, ja, Fußball, dann spielen wir halt woanders oder wie war das damals?
Ja gut, man musste 1.000 Anträge vorher abgeben, was man gemacht hat und und. Also ich war, ich hätte vorher, glaube ich, nach Schweden fahren müssen, aber dann wurde ich irgendwie abgelehnt, weil da irgendwas nicht stimmte. Die waren sich ja unsicher und für mich war es vollkommen egal, wo ich hingefahren wäre, weil ich sowieso zurückgekommen wäre bei meinen Eltern und ich hätte mich sowieso nirgendwo zurecht richtig gefunden. Ne? Sprache ist auch nicht so perfekt, also anders erzogen worden, vielleicht noch kirchlich erzogen, mehr katholisch. Und das war für mich nie die Frage, dass ich irgendwo im Ausland bleiben werde, auch wenn ich vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, in Chile, ich sage jetzt mal, nach einem guten Turnier irgendwo im Westen zu spielen. Das war für mich, kam mir nie in Frage. Und war vorher schon beim HFC so als Talent, musste beim VfL Halle spielen und habe ab und zu mal noch ein paar Trainingseinheiten beim Halleschen FC gemacht. Das war so der Werdegang. Und ja, Chile, da hatte ich das Glück gehabt, dass ich da, ich sage jetzt mal, mit der Jüngste gewesen sein zu können und der Trainer mich damals mitgenommen hat. Ebert Vogel, meine ich, hieß der.
Ich würde dir mal gern so zwei, drei Fragen zu dem Turnier stellen, weil ich da ein paar
Ja.
Sachen ganz interessant fand. Mich würde mal interessieren, ja, was du vielleicht noch weißt. Mich würde mal interessieren, es gibt, ich würde mal behaupten, vier, fünf Spieler, die bei dem Turnier auch mitgespielt haben. Jetzt
Ja.
nicht bei dir, sondern gegen die du auch gespielt hast, die später, ja, Weltkarrieren, könnte man sagen,
Ja.
hingelegt haben. Kannst du dich da noch dran erinnern, wer euch da gegenübergetreten
Posi
ist?
noch. Die, also früher Jugoslawien waren ja einige Spieler, aber ich habe mit den Spielern nie was gemacht. Ich weiß nicht, ob Italien Maldini dabei war. Ich weiß es nicht, ob der dabei war. In Deutschland war Vitecek. Bei den Jugoslawen, wie hieß der nochmal, Prosinecki oder ähnlich. Ich nochmal, mich hat das früher nie interessiert. Darum sage ich ja, ich war auch derjenige, der nie Trikots getauscht hat. Ich weiß auch nicht warum. Aber es waren schon einige dabei. Ich weiß, bei uns Matthias Sammer, Rico Steinmann und Minkiewicz, mit dem ich im Zimmer geteilt habe. Da waren einige schon, die bei uns mitgespielt haben, wo ich sehr stolz war, dass ich mit einer Mannschaft spielen durfte. Aber jetzt Namen.
Ja, bevor ich, also Matthias Sammer natürlich,
Ja.
ich habe gesehen, der hat vier Tore gemacht. Hat der
Ja.
Stürmer bei euch gespielt, oder?
Nein, nein, der war schon damals sehr gut, weiß ich. Ich weiß, dass ich, glaube ich, zwei Tore gemacht habe. Und eigentlich ganz gut, dass du nie gespielt habe. Aber Matthias war Sechser und da kann man auch mal Tore machen. Groß,
Ja.
Kopfballtore, Ecken.
War das schon damals so, dass du den gesehen hast von den Anlagen und gedacht hast, der wird auf jeden Fall seinen Weg machen, dass
Ja.
das der herausragende Spieler bei euch zu dem Zeitpunkt
Ja,
war?
das hat man schon gesehen, ja. Ja. Das hat man schon so gesehen im Training, dass er der Chef gewesen ist, ja.
Okay. Andere Namen, genau. Vitecek, also du
Ja.
hast ein sehr, sehr gutes Gedächtnis, der hat auch tatsächlich die meisten Tore geschossen bei dem
Ja,
Turnier.
ja.
Hat später noch bei Gladbach und Bayern zum Beispiel gespielt. Andreas Möller
Stimmt,
auch noch.
Andreas Möller, stimmt, der war auch dabei. Ja,
Genau,
ja, ja.
auch dabei gewesen. Und wer mir halt noch ins Auge gefallen ist bei den Jugoslawen, Davor Suka und Zvonimir Boban.
Ja, stimmt, ja. Und Prosinecki, oder wie der hieß nochmal,
Ja,
der auch sehr, sehr, sehr,
genau.
sehr auf meiner Seite sogar gespielt. Und mich hat das nicht interessiert.
Ja, nee, genau. Die haben dann Davor Suka zum Beispiel bei Real
Ja.
gespielt. Mit
Ja.
Kroatien gegen Deutschland,
Ja.
98 ja auch die Tore
Ja. Und
geschossen.
da haben wir gegen die 2-1 verloren im Halbfinale. Leider war das 1-0 abseits, doch ganz klar, aber gut. wir hätten auch das machen können, aber gut, wir hätten dann vielleicht das Endspiel gegen die andere Deutsche gespielt.
Ja, genau, die haben dann ja auch das Elfmeterschießen gewonnen. Aber ihr habt, also ich habe mir die Zuschauerzahlen angeguckt, habt ihr beim Spiel um Platz 3 vor 65.000 Leuten gespielt?
Ja, das war um Platz 3 und 4 gegen Chile.
Ja.
Ja, das war richtig geil. Also ohne Mist, jetzt muss man sich vorstellen, das war überragend. 40 Grad auf dem Platz und war richtig geil.
Ja, ich habe immer so ein Faible für diese ganzen U-Turniere, weil man dann immer sieht, ach Mensch, der hat da mitgespielt oder finde ich immer sehr interessant.
Ja.
Gehen wir noch mal zurück zur Halle, weil ich ja jetzt auch, also ich bin 96 geboren, ich habe jetzt, sage ich mal, diese Fußballzeit nicht live miterlebt und du spielst dann ja auch noch Ende der 80er dann bei Halle, ja, als Stammspieler in der DDR-Oberliga. Und mich würde mal so, ich hätte mal gern so eine kleine, ich sag mal, Zusammenfassung, so was man sich unter dieser DDR-Oberliga vorstellen konnte. Also wie viele Zuschauer gab es da? Wie war das, sag ich mal, in Interesse im Land? Was waren so die besten Vereine und vielleicht auch wo war Halle einzuordnen? Weil das jetzt für mich alles so ein bisschen Namen sind, wo ich jetzt gar nicht so den Bezug zu habe. Das würde mich mal ein bisschen interessieren.
Ja gut, ich habe das Glück gehabt, dass ich damals mit 17 Steffen Karl und René Tretscher kommen auch vom Halleschen FC. Die haben bei Dortmund, bei Hertha gespielt. Der Steffen Karl hat bei sogar Manchester City, wo die noch nicht damals so bekannt waren. Mit dem durfte ich damals beim Halleschen FC spielen. René Tretscher war schon ein bisschen vorher da. Danach kam ich und dann kam Steffen Karl dann vielleicht ein Jahr später. Und wir hatten das Glück gehabt, der Trainer hieß Karl Trautmann. Das ist ein älterer Herr und hat uns einfach so reingeschmissen. Und wir haben uns keinen Kopf gemacht. Und da sind wir einfach in die erste Mannschaft reingerutscht. Die sind damals, die haben zweite Liga gespielt, sind abgestiegen und sind wieder aufgestiegen. Und das letzte Spiel in Jena hat er mich dann reingeschmissen in irgendeiner Minute. Und dann habe ich da, ab dort habe ich da immer dann gespielt in der ersten Oberliga. Also muss man sich vorstellen, es wurde immer sehr hart trainiert. Von Montag bis Donnerstag wurde immer zwei Einheiten gespielt, also trainiert. So Minimum 90 Minuten und Freitag eine Einheit und Samstag dann Spiel. Und wir hatten ja das Kurt-Wappel-Stadion, hieß das, oder heißt es immer noch, nee, heißt es jetzt anders, in Halle. Wir hatten immer so zwischen 20 und 30.000, weil meistens immer Stehplätze. Und im Osten war das immer so, dass BFC Dynamo der Stasi-Verein war und die Spiele so gekauft wurden, durch Schiedsrichter und durch allen Mögliche. Und die waren eigentlich immer wie Bayern München. Nur Bayern München erkämpft sich das nicht durch Schiedsrichter, sondern durch Leistung. Und bei uns war das so, dass BFC Dynamo immer 5 Minuten Nachspielzeit musste haben. Oder die haben das Spiel schon vorher schon zur Halbzeit 4-0, 5-0 geführt. Wenn es nicht, dann haben sie vielleicht in der 92. noch manchmal Elfmeter gekriegt. Aber es war so, dass die eigentlich immer Meister geworden sind in der Oberliga. Und damals bin ich auch schnell zu der DDR-Nationalmannschaft reingekommen, von der U20 zu normalen Nationalmannschaft. Und es war eigentlich ganz cool, weil man, ich sage jetzt mal, die ganze Kohle damals, welche ich bekommen habe, muss man sich vorstellen, da geht man vielleicht alle 14 Tage hin oder alle 4 Wochen und kriegt man so einen Briefumschlag. Und das war für mich auch ganz neu, weil war ja alles steuerfrei im Osten. Und das war ja für mich als ein 18-Jähriger eine geile Sache. Also meine Eltern haben nur gestaunt, wo ich das ganze Geld her habe. Und dann bin ich hingekommen, dann musste ich Sparbuch aufmachen. Und die haben mich dann auch mal doof angeguckt, wenn du das Geld so hingetan hast. 3.000, 2.000 Ostmarke.
Wie war das denn mit dem Gehalt? Ich meine, man war in der Planwirtschaft. Hat da jeder Spieler das gleiche bekommen?
Nein.
Oder also, wie lief das ab?
Ja, ich musste noch eine Lehre machen. Ich habe ungefähr 650 Ostmark für meine Ausbildung bekommen. Dann hatte ich, weiß nicht, vielleicht 300, 400, 500 Ostmark weil ich Nationalspieler war. Dann hast du es auch vom Verband gekriegt. Und dann hast du deine Prämie gekriegt, deine Prämie vom Verein. Und das ist unterschiedlich. Also ich hatte vielleicht 1.100, 1.200 hatte ich Ostmark. Und normales Gehalt war damals vom normalen Arbeiter 1.000. Ja.
Ja, interessant. So Sachen, weiß ich nicht, wo ich mir jetzt noch nie Gedanken drüber
Ja.
gemacht habe, wie das damals abgelaufen ist.
Ja, ich hab das Gute, dass ich meine Stasi-Akte noch zu Hause habe. Und ich kann vieles noch dann mir durchlesen, was so alles in meine ganzen. Das ist wie mein, ich sag mal, einer von mir ein Tagebuch geschrieben hätte. Das ist aber, also mir ist Gott sei Dank nie was passiert. Bei Steffen Karl ist was anderes gewesen, da war ich ja live dabei. Und das ist, manchmal schmunzle ich, was die so über dich geschrieben haben.
Wie viele Seiten umfasst deine Akte?
Oh.
Ist das ein
Ist
dickes
ein,
Buch
ja,
oder?
vielleicht sind das 300, 400 Seiten und das ist noch nicht
Boah.
komplett. Das ist noch nicht komplett. Darum habe ich damals ich wohne immer noch in Bochum und dann habe ich das ausgefüllt, diesen Antrag. Und dann kam da innerhalb von einer Woche eine Einsichteinlage. Ich sage, Leute, ich kann die Dinge nicht durchlesen. Innerhalb von, nee, wir können sie auch zuschicken. Dann habe ich dann da Geld geschickt. Klar, Papier kopieren und. Und ich habe mich dann wirklich kaputt gelacht, was alles über mich so drin stand. Habe auch schon überlegt, vielleicht ein Buch drüber zu schreiben.
Alter Schwede. Ja,
Ja.
okay, das 400 Seiten. Ja, wow. Genau, wir waren so zeitlich jetzt in den späten 80ern, zu Beginn der 90er stehen geblieben. Und ja, die Ostvereine werden dann nach der Wende mit in die erste und zweite Bundesliga integriert. Du spielst mit Halle dann in der zweiten Bundesliga zunächst. Und dann geht es ja 1992 nach Bochum. Es gab ja so ein paar Spieler, ich glaube, Sammer ist direkt gewechselt nach Stuttgart, auch ein Ulf Kirsten ist, glaube ich, umgehend gewechselt oder Andreas Thom. Ja, wann kam für dich ein Wechsel in Frage und was für Mannschaften, Optionen gab es noch neben dem VfL Bochum, die
Ja,
Interesse hatten?
ich wäre normalerweise auch mit Sammer, mit Kirsten auch der allererste Einkauf von VfL Bochum damals gewesen. Nur VfL Bochum konnte sich damals die 800.000 nicht leisten für mich. Und da gab es halbes Jahr, dreiviertel Jahr keinen Kontakt mehr. Und ich wurde beim Halleschen FC, wir haben immer weiter nach oben gespielt, weil uns keiner zugetraut hätte, dass wir mit Halleschen FC in die zweite Liga kommen. Wir haben ja viele Mannschaften hinter uns gelassen, die ja, eigentlich in der zweiten Liga spielen mussten. Und wir haben es Platz 5 geschafft, sogar UEFA Cup noch in dem Jahr. Und wurden auch andere Clubs interessant für mich oder haben sich für mich interessiert. Alleine schon Monaco hatte Interesse bekundet, dann kam Schalke, dann kam HSV. Aber ich habe von vornherein schon Hülpert damals die Zusage ge gegeben, nur wenn man sich halbes Jahr nicht meldet, dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's, dann werde ich woanders gehen. Und dann muss ich zum Schluss vom DFB-Gericht, wo der DFB-Gericht dann auch den VfL Bochum gesagt hat, okay, 800.000 ist der Marktwert nicht mehr, 1,2 plus Wosch kriegt das und das. Und das war dann, ich sage jetzt mal, nach dem Ausscheiden vom UEFA Cup hat sich Halle FC mit VfL Bochum geeinigt. Ich war damals nur sauer, dass man mich halbes Jahr oder Dreivierteljahr nicht beachtet hat und meine Leistung wurde immer besser. Das war das Ärgerliche, wo ich sage, ja, wäre ich schon fast halbes Jahr bis ein Jahr eher da gewesen. Das hat mich dann zum Schluss geärgert.
Was war dann so, was für Unterschiede hast du dann in Bochum gegenüber Halle wahrgenommen, als du angekommen bist, so in der ersten Zeit?
Ja, viel größer alles, viel professioneller Kabinen und. Und man muss sich Halle vorstellen, ist auch keine Weltstadt wie Bochum, Arbeiterverein, das ist bei Bochum das Gleiche. Aber von Menschen dachte ich mir, ja, muss das mal gucken, aber die waren hier wirklich sehr, sehr, sehr freundlich. Man musste sich auf gewisse Dinge mal hier umstellen, beim Einkaufen und. Und ich hatte hier wirklich sehr guten Freund damals gehabt oder habe immer noch mit dem Stefan Wintermeyer, der mich hier betreut hat, der auch zu mir nach Halle gekommen ist und versuchte mich darüber zu überreden. Aber ich habe das alles abgelehnt und so ist dann, ich sage jetzt mal, die Freundschaft hier entstanden, dass er mir wirklich bei der Wohnungseinrichtung, bei Wohnungssuche, bei allen möglichen, bei Waschmaschine geholfen hat. Und das war das Gute, dass ich hier ehrliche, nette Menschen in Bochum kennengelernt habe, wo ich schon überall schon mal in Deutschland, wo ich sagte, oh mein Gott, da will ich unbedingt nicht wohnen. Aber das hat mich auch hier sehr geprägt und sehr, 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 ja. Darum bin ich auch hier geblieben, glaube ich, weil ich mich hier sehr, sehr wohl fühle.
Sieben Jahre war ja deine erste Zeit in Bochum. Als du zu Bochum gegangen bist, ich glaube, da war Bochum, ich glaube, 20 Jahre durchgehend in der Bundesliga, die unabsteigbaren und so weiter. In den 90ern geht es dann mal hoch und mal wieder runter. Und ihr spielt das erste Mal mit dem Verein überhaupt, glaube ich, in der Vereinsgeschichte international.
Ja.
Weil unter anderem Klaus Toppmöller Trainer wird. Wir werden heute, glaube ich, über noch den einen oder anderen Trainer sprechen. Beginnen wir doch mal mit ihm. Was hat Klaus Toppmöller damals mit eurer Mannschaft richtig gemacht und wie sah auch deine Rolle in dieser Saison 96, 97 aus, wo ihr Fünfter geworden seid?
Ja, wir haben, glaube ich, den schönsten Fußball damals gespielt, bis Toppmöller gekommen ist. Also bis jetzt konnte ich so behaupten, erfolgreich gewesen, nach dem Aufstieg sofort wieder Platz 5 geschafft und wir haben uns nie aus der Ruhe gebracht, lange Bälle zu schlagen, hat uns verboten teilweise und wir haben auch einige Spiele in der letzten Minute entschieden, Freistoßtor gegen Leverkusen, dann spielerisch haben wir das einfach entschieden und was wir noch gemacht haben, wir haben zum Beispiel wie Thomas Ernst oder Thomas Reis, der jetzt bei VfB Bochum Trainer ist, junge Spieler geholt, dann haben wir verrückte Spieler geholt, wie Kürzle, wie Stickroth. Und das war die ganze Mischung, ob das Kospodarek von Bayern München damals noch zu uns gekommen sind, Mirko Dickhaut, alles Mögliche, so Spieler, die einfach hier so reingepasst haben. Das muss ich sagen, das war kein Fußballverein, sondern wir sagten immer, wir sind wie eine Familie mit Altegör damals. Und der hat uns dann wirklich geprägt, Klaus Toppmöller.
Genau, für dich läuft es ja in der Saison auch gut. Ich habe hier 17 Vorlagen und 9 Tore.
Ja.
Ich glaube auch bis heute, da gibt es jetzt gar nicht so viele, die in der Saison mal mehr Vorlagen gemacht haben.
Ja.
Ich glaube, Sancho hatte vor 2 Jahren auch 17 Vorlagen in einer Saison. Logische Konsequenz, du wirst für die Nationalmannschaft berufen im Februar 97. Wie läuft sowas ab? Klingelt dann auf einmal in Bochum das Telefon und auf der anderen Seite der Leitung ist Berti Vogts? Oder
wie war das nochmal? Weiß ich gar nicht. Habe ich das erste Spiel da gemacht? Ja, ist das richtig?
Gegen Israel.
Ja, nee, ich war ja schon vorher öfters mit.
Aber da ach so, stimmt, da
ja,
hattest du aber
ich dann war ja schon,
Spiel, es gab Lehrgänge auch, ne?
Naja, Lehrgänge war, da war auch so B-Lehrgang. Ich war schon vorher schon ein bisschen so in den Augen von der Nationalmannschaft. Nur gegen Israel habe ich da gespielt, das wusste ich dann auch. Ich war 5, 6 Mal schon überall dabei. Also war für mich in dem Sinne nichts Neues. Ich habe immer gehofft, dass ich irgendwo reinkomme und ich sage jetzt mal, wo es 4-5-0 steht, Freundschaftsspiele, da hat mich leider Berti nicht reingebracht. Aus welchen Gründen auch immer. Oder Quali-Spiele, wo wir 4-5-0 geführt haben. Und das war dann gegen Israel normales Ding für mich. Ja. Nur vorher war ich ja aufgeregter als alles andere. Ich weiß, das allererste Mal war das irgendwie ein Treffpunkt in Frankfurt und ich weiß nicht, ob wir da hingeflogen sind irgendwo oder das Frankfurt Kempinski Hotel, das war ja so riesengroß, dass ich in die Tür, also in ein Zimmer reingekommen bin. Dann wollte ich eine halbe Stunde raus, ich wusste nicht, muss ich nach links oder nach rechts gehen. Da habe ich mich total verlaufen in dem Hotel. Das war so die, was ich mir an die Nationalmannschaft erinnern kann. Und Israel war das so, dass ich schon vorher wusste, dass ich dann gegen Israel spielen würde.
Ja. Mit wem hast du dir bei der Nationalmannschaft das Zimmer geteilt?
Wir hatten nur Einzelzimmer.
Ah,
ja.
Okay.
Ja.
Israel ist auch schon das Stichwort. Ich lese vielleicht einfach mal für alle Zuhörer mal kurz die Mannschaft vor, um mal zu hören, mit wem du da zusammengespielt hast. Im Tor Olli Kahn, Abwehr Jürgen Kohler, Markus Babbel, Matthias Sammer, Dieter Alz, Christian Ziege, dann eben im Mittelfeld Andreas Möller, du, Mario Basler, Jürgen Klinsmann und Fredi Bobic. Möller und Basler waren ja auch beides offensive Mittelfeldspieler. Welche Position hast du da in deinem ersten Länderspiel bekleidet?
Linker Mittelfeldspieler. Ich hatte noch mehr mit Schulf vor mir eigentlich. Icke Hessler war normalerweise auch noch, mit dem ich bei der Nationalmannschaft noch dabei. Gaudino war auch dabei. Also Effenberg war auch so in den damals. Das war immer so, wurde immer von Berti immer so gewechselt. Also ich glaube, linkes Mittelfeld, damals habe ich gegen Israel gespielt, meine ich.
Schon eine starke Konkurrenz auch, wenn man sich die Namen anhört.
Ja, ja, auch nicht die jüngste.
Nee, das stimmt. Ja. Das stimmt. Du machst dann ja auch das 1-0. Also, ja. Wenn man ein Drehbuch schreiben würde, also würde man es wahrscheinlich auch so dann als Happy End, als Höhepunkt quasi ans Ende packen. Hast du das Trikot noch zu Hause irgendwo rumliegen?
Oder? Ich sagte schon von Anfang, am Anfang vom Gespräch, dass ich mir da war nie was draus gemacht habe mit Trikots und mit Spielern. Das hat mich nie interessiert großartig. Darum sage ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich müsste jetzt lügen.
Okay, ich habe noch Thema, ja, erstes Länderspiel, habe ich noch ein Zitat von einem anderen Spieler gefunden und ich würde mal deine Meinung, würde mich mal interessieren, ob du das danach genauso empfunden hast. Und zwar geht es um Stuttgarter Stürmer Karl Allgöwer.
Ja.
80er Jahre. So, und der hat zu seinem ersten Länderspiel gesagt: Als ich von der Nationalmannschaft zurückkam, hatte sich mein Leben von Grund auf verändert. Plötzlich wollte der Friseur kein Geld mehr fürs Haare schneiden nehmen, mit der Begründung, ich sei jetzt Nationalspieler. Dann bin ich zum Bäcker gegangen und die Leute huschten zur Seite und ließen mich vor. Plötzlich sind alle Türen aufgegangen. Es war verrückt.
So ungefähr war es auch bei mir in Bochum. Also ich glaube, es war nach dem UEFA-Cup-Spiel, dass irgendeiner mir wirklich, ich bin früh morgens sonntags zu Bäcker gegangen und sagte, nee, heute, weil ihr gewonnen habt. Und da sagt der andere, ich will, also einfach ein Mensch, sagt er, wieso musst du ja nicht bezahlen, weil er Fußball spielt? Kann ich auch Fußball spielen? Sag, ja, sagt der Bäcker, ja, dann musst du aber so gut sein wie Darius, dann kannst du bei mir auch Brötchen einmal umsonst bekommen. Also eine Geschichte ist mir persönlich auch passiert und das Gleiche, das Negative war ja, dass ich dann in Bielefeld spielen musste, 2 Tage später, also 48 Stunden später. Und dann haben wir da auch verloren und klar, alle Journalisten gucken auf dich, ich war vielleicht nicht so gut. Hat man mir noch gegen, muss man sich vorstellen, ich bin 1,60 Meter groß, Silvio Meissner ist 1,80 Meter, ich sollte ihn bei den Ecken decken. Gegen uns. Und da macht Silvio Meissner Tor und so ein Vollpfosten-Journalist sagt noch, ja, wo war Herr Wosch? Wo ich mit dem Spieler, mit Silvio Meissner nichts zu tun hatte normalerweise. Ja, und das hat dann ein bisschen schon, ich sage jetzt mal, positive wie negative. Auch die Bielefelder Fans, war ich immer so sauer, oder warum ich immer in Bielefeld gerne gespielt habe, die haben so einen Spruch, Nationale, keiner weiß warum. Das waren auch so, wo ich sage, ja, macht man einfach nicht. Darum war ich ja immer der Sündenbock auf Bielefeld und ich habe mich immer gefreut, wenn Bielefeld zu uns kam, habe ich meistens die Tore gemacht.
Ja, aber also lag wahrscheinlich ja auch ein bisschen daran, dass jetzt der VfL Bochum auch nicht gerade deutsche Nationalspieler in Hülle und Fülle hatte.
Das stimmt.
Dass du dann natürlich auch wahrscheinlich dann mehr aufgefallen bist, als wenn du jetzt bei, sagen wir mal, Dortmund oder Bayern.
Jawohl. Ja gut, bei den Bayern haben sie immer Millionäre. Also das war ja dann, wo ich sage, unsere Fans sind auch nicht einfach, aber sie haben sich damals auch was einfallen lassen und. Ich wurde, wo ich nach Hertha gegangen bin, haben sie mich auch nicht ganz nett hier begrüßt. Also man sieht immer zwei Seiten. Ne? Aber wo ich dann zurückkam, haben sie was, mit was Gutes gemacht und haben es vielleicht einige verstanden, warum was passiert ist hier.
Du warst ja, ich glaube, 27, als du dann dein erstes Länderspiel gemacht hast. Gab es mal die Überlegung, irgendwie für die polnische Nationalmannschaft aufzulaufen? Auch wenn du natürlich, als ihr emigriert seid, hattest du ja die Staatsbürgerschaft dann abgeben müssen. Aber gab es da irgendwelche Überlegungen mal so in den Jahren?
Das hat mir das damals der Klaus Toppmüller gesagt, werd doch Nationalmannspieler für Polen. Das haben wir dann gemacht. Aber ich hatte ein Quali-Spiel gemacht, wo ich nicht mehr für die polnische Mannschaft spielen durfte. Und das war für mich dann erledigt, wo FIFA oder UEFA, ich weiß nicht, wer das entschieden hat, dann gesagt hat. Und da habe ich gesagt, gut, dann sagt der Klaus Toppmüller, du bist immer Nationalspieler, Deutschland. Ich sage, gut, okay, machen wir so. Also das war damals von Klaus Toppmüller damals so eine Überlegung.
Ist dann am Ende ja auch nicht so schlecht gelaufen mit deinen Länderspielen dann. Ihr spielt dann als Lohn quasi für die gute Saison, spielt ihr dann international. Also ich habe mal geguckt, korrigiere mich, aber ich habe keine UEFA-Cup-Saison des VfL Bochums davor irgendwann mal gefunden. Nee, oder? Also
gab's nicht.
Gab's nicht, ne? Dementsprechend waren aber ja auch eure gerade Heimspiele wirkliche Feuerwerke, könnte man sagen.
Ja.
5-3 gegen Trabzonspor, 4-1 gegen
Brücke.
Brügge. Ja, also waren das so die geilsten Spiele, die du in deiner ersten Phase, in den ersten 7 Jahren so bei Bochum gemacht hast? International, ausverkauftes Haus,
Ja.
Donnerstagabend.
Ja gut, wenn man vorher mit der Nationalmannschaft ein bisschen spielt, dann ist es auch schon ein bisschen was anderes. Und wie du sagte, ich habe ja in Chile für 65.000 schon gespielt, das nimmt man alles so ein bisschen so mit. Und in dem kleinen Stadion, egal ob da 20 reinkommen oder ich sag mal 10, wenn da Stimmung richtig geil ist, dann merkst du das. Nur die Spiele waren wirklich richtig ausverkauft und die waren alle knapp. Ja. Und das merkt man schon, wenn du auf dem Rasen stehst und. Das waren mit die schönsten Spiele, klar. Aber auch die Aufstiege oder wenn man eine gute Saison gespielt hat damals in der ersten Liga. Wir hatten ja immer Schnitt von 25 bis 28.000 ein Jahr. Und das macht schon dann wirklich gerade die Derbys hier schon. Das ist schon einmalig.
Vielleicht noch, um diese Europapokalsaison abzuschließen, was mir noch ins Auge gesprungen ist, dann gegen Ajax Amsterdam, weil das ja einmal zum Beispiel Edwin van der Sar war da in der Truppe, die
Ja,
De Bird-Zwillinge,
ja,
Michael Laudrup,
ja,
Danny Blind, der Vater
ja,
von Daily Blind,
ja,
und ich glaube auch im neuen Stadion, weil das für die EM da gebaut wurde in
ja.
Amsterdam, und ihr führt da auf einmal 2-0
Das stimmt.
nach 20 Minuten.
Ja, mit zwei Standards und hatten da, ich sage jetzt mal, weiß ich noch, riesen Pech gehabt, sonst hätten wir noch ein Tor gemacht, wo der Torwart van der Sar, glaube ich, einen riesen Ball gehalten hat, sonst wäre es noch knapper gewesen für uns, aber wir haben dann in Bochum das auch dann, ich sag mal, schnell abgegeben, zurückgelegen, dann 2-1 gemacht, die haben gleich Ausgleich gemacht, aber es waren trotzdem geile Spiele.
Ja, wird man auf so eine Spiele ab und zu noch mal angesprochen?
Ja, klar, der klar, weißt du noch, wie sie sagen, ja, wir waren das erste Spiel in Trabzonspor oder wo wir nach Ajax gefahren sind oder nach Brügge. Da waren ja alle verrückte Fans damals in Bochum und das zerrt immer noch. Und ja, wir hoffen, dass das, ich sag mal, UEFA Cup wird vielleicht nicht so schnell kommen, aber dass wir wieder in die erste Liga kommen.
Ja, momentan sieht es da ja
Ja.
doch gut aus, kann man nur die Daumen
Ja.
drücken. Das Jahr 97 war, glaube ich, dann der vorläufige Höhepunkt. Erstmal, du machst auch sieben Länderspiele, spielst mit Bochum international.
Ja.
98 fand dann eine WM statt.
Ja.
Und ich meine, andere Spieler wie Scholl oder auch Basler, die ja auch auf deiner Position gespielt haben im offensiven Mittelfeld, die wurden zum Beispiel nicht mitgenommen. Also wie hast du das wahrgenommen, dass du da nicht nominiert wurdest? Also, weiß ich nicht, hat man da vorher mit dem Bundestrainer nochmal gesprochen oder wie lief das ab? Oder hast du damit gar nicht gerechnet, dass du da irgendwie mitfährst?
Ja, man ist auf dem Zettel, aber man weiß sowieso nicht, was passiert. Und wenn man dann nicht eingeladen wird, ist man klar sauer. Man guckt noch, wer nicht eingeladen ist. Ja, dann ist man noch mehr sauer. Aber gut, das ist so entschieden worden und jeder Trainer denkt sich was dabei. Also ich hatte selber ein paar Trainer, wenn du selber Trainer bist. Du nimmst eigentlich immer die beste Mannschaft mit und nimmst nicht, ich sag mal, gehst nicht nach Sympathie oder nach, was du vielleicht vom Spieler vielleicht Geld kriegst oder was du profitierst, sondern du nimmst wirklich die besten 20, 22 Jungs mit. Und das war für mich, war das dann abgeschlossen. Ich war vorher sauer, klar. Aber ich habe nie gedacht, dass ich irgendwie Rücktritt mache oder irgendwas.
Ja, okay. Dann 98 geht es ja dann weiter nach Berlin. War das dann auch so ein Schritt, dass du irgendwie gemerkt hast, ja jetzt in Bochum, ihr hattet die eine Saison international gespielt, die nächste Saison war man wieder eher im Mittelfeld, dass du gedacht hast, jetzt muss es nochmal so ein Schritt nach vorne irgendwie geben? Vielleicht auch um
Nein,
noch. Oder
nein,
was waren da so die Beweggründe,
nein. Die
um aus
Beweggründe
Bochum wegzugehen?
war ja, dass auf einmal Valencia vor der Tür stand im Dezember und die mich unbedingt haben wollten. Das war das, wo Wenn ich den Vertrag, oder ich habe ja alles von meinem ersten Vertrag, vom Halleschen C bis zum letzten Vertrag, den ich in Bochum hier hatte, habe ich alles bei mir zu Hause in meinem Büro. Und klar, man weiß, der Verein will ich mal, vielleicht haben der Gladbach war auch gleichzeitig dran, wo ich dann nach Hertha gegangen bin. Mit Herr Russmann habe ich noch, bin ich gerade gelandet am Tegel und dann hat mich der Russmann noch angerufen und ich sollte den Vertrag bei Hertha nicht unterschreiben, ich sollte mir von Gladbach noch eine Chance geben. Es war so eine Beweggründe und aber in erster Linie war Valencia. Im Dezember kam ich aus dem Skiurlaub und dann bin ich nach Rom gekommen und dann treffe ich mich mit Altegör in dem Hotel in Düsseldorf. Die gehen rein und ja, wäre alles klar gewesen. 10,5 Millionen wechsle ich dann im Winter nach Valencia, kriege 5-Jahres-Vertrag und ich gehe dann da rein und quatsche dann mit dem Präsidenten, auch wenn wir quatschen über Flüge, quatschen über den Vertrag und. Und dann 3 Uhr morgens habe ich gesagt, hör mal zu, jetzt reicht es mir, ich mache gar nichts, ich fahre jetzt nach Hause und das hat sich erledigt für mich. Ja, dann bin ich nach Hause gefahren, früh morgens zum Training, laufen, dann Pressekonferenz und um 1 Uhr kommt das Angebot, das, was im Fax steht, was der Vizepräsident dir da geschickt hat, das erfüllen wir. Und das konnte ich aber vorher nicht machen, weil ich eine Pressekonferenz gegeben habe, dass ich in Bochum noch bleibe. Und dann ist das halbes Jahr später Paris Saint-Germain kam, wo ich im Büro vom Altegör antreten musste, sonntags nach dem 60-Spiel. Und weiß ich nicht, war vielleicht sauer, enttäuscht, dass ich bin davon hingegangen, dass ich da hingehe, dass um mich eine neue Mannschaft gebaut wird. Ich bin jetzt auch nicht der Älteste, aber so habe ich mir das vorgestellt. Aber einmal sagt man ja, Paris Saint-Germain Interesse und ich hatte irgendwie einen schlechten Tag. Ich war nicht mal bereit, mir das Angebot anzuhören, was ich da verdienen konnte. Ich weiß nicht, was ich vielleicht danach bei Hertha verdient habe. Ja, ungefähr, aber vielleicht hätte ich da, was ich bei Hertha hätte ich bei Paris netto verdient. Und ich war nicht mal, ich war nicht so frech, dass ich nicht mal hingeflogen bin und nicht mehr mir das Angebot angehört habe. Christian Wörns war damals bei Paris Saint-Germain und war auch die Summe 10,5 Millionen. Also 5 Millionen weniger, wo ich dann ein paar Monate oder einen Monat später zu Hertha gegangen bin. Da gab es diesen Knatsch zwischen VfL Bochum und mir. Ja, und hätte man das vielleicht anders verpackt, hätte ich mir vielleicht das Angebot angehört und hätte vielleicht heute einen mehr. Vielleicht wäre ich in Paris gelandet, weiß ich jetzt nicht. Das ist einfach ja, zu spekulieren, aber ich hatte wirklich die schönste Zeit, erfolgreichste Zeit bei Hertha mit Champions.
Tja, da wäre doch fast ein kleiner Ballzauberer in Paris gelandet und hätte sich einem knallharten Verteidiger angeschlossen. Ich meine jetzt gerade halt Darius Wosch und Christian Wörns. Ich weiß ja nicht, an wen du gedacht hast. Ja, das war jetzt hier die erste Folge mit Darius Wosch. Ich hoffe, du hast ein paar interessante Einblicke erhalten, ob DFB, ob Halle, ob Bochum, ob U-Nationalmannschaft in Chile. Nächsten Freitag geht's dann weiter mit dem Önningschen Fußballprinzip, wenn ich mit Julian und Fabi mal wieder über die ein oder andere Bundesliga-Legende spreche. Und dann in 2 Wochen geht es hier weiter mit dem zweiten Teil von Darius Wosch. Da werde ich mit ihm natürlich über die Zeit in Berlin in der Hauptstadt sprechen, über die ein oder andere kuriose Anekdote, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Dann über den legendären Aufstieg mit Peter Neururer in Bochum und am Ende seinen Abschied von der Fußballerkarriere. Also freut euch erstmal auf nächsten Freitag mit dem Önningschen Fußballprinzip und dann in 2 Wochen spreche ich hier wieder mit Kinderzimmerhelden über ihre Karriere. Bis dahin.